Ja, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, wir haben ja die Freude in diesem Gottesdienst, dass Alice getauft wird und damit die Taufe nicht nur etwas ist, was wir einfach eben aufgrund irgendeiner Tradition tun, von der wir gar nicht mehr richtig verstehen, was sie eigentlich bedeutet, wollen wir diese Gelegenheit nutzen, um über die Geschichte der christlichen Taufe, nämlich ihren Anfang, den Anfang der christlichen Taufe nachzudenken und uns das anzusehen. Und genau das sehen wir hier in der Apostelgeschichte, die ersten christlichen Taufen. Und wir wollen über diesen Text nachdenken, unter drei Punkten, die ihr auch im Faltblatt findet. Erstens eine erschütternde Botschaft, zweitens die einzig angemessene Reaktion und drittens eine wunderbare Verheißung. Die Kinder, wenn sie was malen wollen, ihr könnt ja mal, ihr könnt einen Fluss malen zum Beispiel und eine Taube und einen Thron. Alles dreis hat mit unserer Geschichte zu tun. Ein Fluss oder ein Gewässer, ein See, in dem Menschen getauft werden, in dem der Herr Jesus getauft wurde. Die Taube, die herabkam, als der Herr Jesus getauft wurde, in der sich der Heilige Geist gezeigt hat, offenbart hat, und der Thron, auf den Jesus Christus sich gesetzt hat, nachdem er aufgefahren ist in den Himmel und vor dem wir uns sozusagen beugen, wenn wir getauft werden. Also ein Fluss oder ein See, eine Taube und einen Thron. Und dann könnt ihr heute Nachmittag eure Eltern fragen, was das mit der Predigt zu tun hatte. Erstens also eine erschütternde Botschaft. Ja, die Geschichte der heiligen Taufe, die reicht zurück bis zur Geburtsstunde der christlichen Kirche. Und das ist Pfingsten, ja, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das ist das, was passiert ist hier vor unserem Text, den wir gerade gelesen haben. 50 Tage nach der Auferstehung Jesu, da entstand plötzlich, so heißt es da am Anfang von Kapitel 2, vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem die Jünger saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Das ist das Ereignis von Pfingsten, wie der Heilige Geist auf die Gemeinde kam, in Feuer und in Kraft, und wie sie dann angefangen haben, in anderen Sprachen das Evangelium, die Botschaft von Jesus zu verkündigen. Und das wurde schnell ein Spektakel. Es war damals auch gerade, also das, was das christliche Pfingstfest ist, ist im Jüdischen ein Erntefest, 50 Tage nach dem Passafest. Das heißt, Jerusalem war voller Pilger zu der Zeit, waren sehr viele Menschen dort. Und aus dem, was dort passiert ist mit den Jüngern, wurde sehr schnell ein Spektakel. Womöglich hat sich das meiste, was wir hier lesen, Kapitel 2, auf dem Tempelberg zugetragen. Dort gab es auch sehr große Zisternen, also Wasserbehälter und teilweise auch so Badestellen, in denen auch andere rituelle Waschungen stattfanden, wo mehrere tausend Kubikmeter Wasser waren oder die mehrere tausend Kubikmeter Wasser fassten, wo also auch viele der Jünger an dem Tag wohl getauft wurden. Also als diese Christen in Jerusalem, das waren vor Pfingsten, wohl so um die 120, heißt es, plötzlich aus ihrem Haus in die öffentlichen Plätze strömten und in verschiedenen Sprachen, des Römischen Reichs und darüber hinaus von Jesus erzählten, da kamen viele Interessierte zusammen und Petrus hat als Sprecher der 12 Apostel eine Predigt gehalten, um zu erklären, was passiert. Was passiert dort zu Pfingsten? Was geschah damals? Und Petrus hat erklärt, dass sich an diesem Tag, als der Heilige Geist auf die Gemeinde kam, dass sich da Verheißungen Gottes erfüllten, die schon im Alten Testament mehrere Jahrhunderte früher angekündigt wurden. Er zitiert dann den Propheten Joel, der eben davon spricht, dass Gott seinen Geist auf die Gemeinde ausgießt und dass dann alle die Gläubigen in verschiedenen Sprachen reden. Gott hat also seinen Heiligen Geist auf sein Volk ausgegossen. Und das ist das Zeichen für das Kommen Gottes, für das Kommen der sogenannten Endzeit. Ja, die Propheten haben immer von den letzten Tagen gesprochen. Also ab diesem Zeitpunkt würde der Name des Herrn, der Name Gottes durch geisterfüllte Männer und Frauen in aller Welt bezeugt werden, sodass Menschen weltweit gerettet werden. Dass Gottes Reich, Gottes Königreich sich ausbreitet über Israels Grenzen hinaus und alle Welt umfasst. Ja, aber wie kam es dazu, dass der Heilige Geist kam? Was bedeutet das überhaupt und warum jetzt zu diesem Zeitpunkt, warum nicht später oder früher? Und Petrus erklärt all das, diese Geburt der Kirche eigentlich hat mit diesem Jesus von Nazareth, mit dem Leben des Jesus von Nazareth zu tun. Seinen Dienst hat Gott durch mächtige Taten, durch Wunder und Zeichen, durch Heilungen und Dämonenaustreibungen und vieles andere bestätigt. Vieles davon haben die Hörer von Petrus' Predigt selbst miterlebt. Gottes Macht und Herrlichkeit wurde in dem Leben dieses Jesus sichtbar und offenbar. Und dieser Jesus, der ist nach Gottes Bestimmung und Ratschluss dann ermordet worden, weil die Juden, besonders die Religionsführer der Juden, ihn den Römern ausgeliefert haben und die haben ihn gekreuzigt. Aber in seiner Macht hat Gott die Handlungen der Feinde Jesu seinen eigenen Zielen dienen lassen. Ja, es war Gottes Bestimmung, dass Jesus durch die Hand der Römer sterben sollte. Als die Schriftgelehrten und Ältesten und Priester Israels meinten, sie würden dem Leben und dem Erfolg Jesu endlich ein Ende setzen, indem sie den römischen Konsul, diesen Pontius Pilatus, unter Druck setzen, dass er Jesus grausam an einem Kreuz hinrichten ließ, indem sie also meinten, endlich gewonnen zu haben über diesen Jesus, haben sie nach der genauen Vorherbestimmung und dem souveränen Willen Gottes gerade das Gegenteil erreicht. An diesem Kreuz, wo sie Jesus ein Ende setzen wollten, hat Jesus seinen endgültigen Sieg errungen. Und Gott bewirkte, dass dieser Jesus von Nazareth von den Toten auferstand. Er war tot, aber er wurde wieder lebendig. Der Tod durfte ihn, den Gerechten, nicht halten. Er hat die Macht des Todes überwunden. Und Petrus zitiert hier aus Psalm 16, wo es heißt, sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Also deutlicher könnte Paulus zitiert diesen gleichen Vers, diese gleiche Aussage später auch, deutlicher könnte er nicht sagen, was er meint über Auferstehung, ja, was Auferstehung bedeutet, nämlich leibliche Auferstehung, aus dem Grab wieder herauskommen, lebendig. Die 12 Apostel und auch die anderen Nachfolger Jesu, die waren Augenzeugen der Auferstehung dieses Jesus von Nazareth. Das hat für sie alles anders gemacht. Und dieser Jesus, der wurde dann in den Himmel erhöht, das heißt auf den Thron zur Rechten Gottes, auf den Thron Davids, gesetzt und dort eingesetzt als König über Himmel und Erde. Und seine erste Amtshandlung als König, den Gott eingesetzt hat, ist die Ausgießung des Heiligen Geistes. Die Ausgießung dieses von Gott verheißenen Heiligen Geistes, eben Pfingsten. Deshalb war Pfingsten damals, als Jesus Christus sein Werk vollbracht hat, hat er als König seinen Geist auf seine Gemeinde ausgegossen. Petrus hat also verkündigt, dass dieser Mensch, dieser Jesus von Nazareth, nicht nur irgendein Zimmermann oder jüdischer Rabbi war, sondern dass er von Gott durch sein Leben, aber vor allem durch seinen Tod und seine Auferstehung als Diener Gottes erwiesen wurde. Ja, und die Apostel waren Augenzeugen all dessen. Aber Petrus sagt noch mehr. Er zitiert mehrmals, dreimal hier ausführlich, das Alte Testament, um zu zeigen, dass sich in diesem Jesus alle Verheißungen des Alten Testaments erfüllen. Er zitiert zum Beispiel Psalm 16 und erklärt, dass nicht der König David der ist, der nicht im Grab verwest. Er sagt, David ist noch im Grab, er ist noch tot. Aber Jesus ist nicht mehr im Grab. Jesus ist auferstanden. Dieser Psalm spricht von Jesus. Jesus ist dieser König, der dort gemeint ist. In Jesus greift Gott das Versprechen, das er David gegeben hat, wieder auf, dass in Ewigkeit einer seiner Nachkommen auf dem Thron Davids sitzen würde. Ja, er erweitert dieses Versprechen noch. Er macht deutlich, dieser Thron Davids ist nicht nur ein Thron in Jerusalem, irgendwo über Israel. Es ist ein Thron im Himmel, zur Rechten Gottes. Ein Thron, von dem aus die Herrschaft über alle Welt stattfindet oder ausgeht. Dieser Jesus herrscht über die ganze Welt und wird über jeden Menschen richten. Er ist der wahre David, der ewige Erbe der Dynastie Davids. In diesem Jesus erfüllen sich also alle Verheißungen, die David gegeben wurden. Auch zitiert Petrus im Psalm 110, Vers 1, das ist der meist zitierte alttestamentliche Vers im Neuen Testament. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Ja, nicht David ist in den Himmel aufgefahren und hat sich auf den Thron der göttlichen Macht gesetzt und ewige Herrschaft erlangt, sondern Jesus. Jesus ist aufgefahren, lebendig. Und die Apostel waren davon Augenzeugen. Für uns ist das jetzt vielleicht eine relativ bedeutungslose Geschichte, weil wir die Spannung nicht verstehen. Ja, aber diese Juden, die eigentlich bis dahin ziemlich glücklich waren und meinten, sie sind Gottes auserwähltes Volk und sie haben alles und sie brauchen nichts mehr, die sich über die Heiden, die sich den Heiden gegenüber im Recht gefühlt haben, die auf die Heiden herabgesehen haben. Diese Juden, die dann schon bald Christen genannt werden, die waren fest überzeugt, dass Jesus die Erfüllung aller Verheißungen des Alten Testaments ist. Das ist also die ganze Geschichte des Alten Testaments, die ja schon mehrere Jahrtausende umfasst, dass die in Jesus jetzt zusammenläuft, erfüllt wurde. Mit ihm beginnt also jetzt ein neues Kapitel in der Geschichte Israels, ja ein neues Kapitel in der Geschichte der Welt. Jetzt ist der Tag des Herrn angebrochen, die letzten Tage, die Tage des Heils, bevor die Tage des Gerichts kommen, wenn Christus wiederkommt. Der Name des Heilands, durch den nach Gottes Willen alle Menschen gerettet werden müssen, außerdem es kein Heil gibt, ist Jesus. Das wird jetzt verkündigt, ja. Das war bis jetzt nur den Jüngern bekannt, diesen Zwölfen und einigen mehr. Am Anfang der Apostelgeschichte lesen wir von 120. Also selbst wenn das sozusagen die Wahrheit war, dann war sie bis jetzt nur einer Handvoll Leuten bekannt. Diese Botschaft, dass Rettung allein in Jesus ist, die wird jetzt in alle Welt getragen. Und zwar mit großer Kraft, großer Geschwindigkeit, großem Erfolg. Dass wir also hier jetzt versammelt sind in Hannover, in Deutschland und Jesus anrufen und das glauben, das ist eine Auswirkung von Pfingsten. Ja. Christus allein ist der Weg, das war die Botschaft von Petrus, das war die Botschaft von Jesus selbst. Er allein ist der Weg zum himmlischen Vater, er allein ist die Wahrheit und das Leben. Nicht Mose, nicht Mohammed, nicht Buddha, Jesus allein. Das galt damals und das ist heute auch noch genauso wahr. Wahrheit verjährt nicht. Das Grab ist leer und Gott regiert. Ja, das ist die gute Nachricht. Das Grab ist leer und der Herr regiert. Das hat Jesus von sich selbst behauptet und das wurde durch seinen Tod, seine Auferstehung und Himmelfahrt bestätigt. Und das bezeugten die Apostel. Er ist Jahwe, Gott selbst. Er ist der Herrscher, der Messias Gottes, der seine Salbung, seinen Geist, seine Kraft und Vollmacht jetzt auf seine Jünger legt. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, die einzig angemessene Reaktion. Die einzig angemessene Reaktion. Diese Botschaft, die drang den Hörern, wie wir da lesen, ins Herz. Diese Worte drangen ihnen bis ins Mark. Denn was bedeutet das? Das bedeutet, dass sie als Gottes Volk, die Juden als Gottes Volk zugelassen oder mitgemacht haben, dass der Messias, den Gott ihnen also angekündigt hat seit Jahrhunderten, dass der Messias von den Besatzern Israels, also den Römern, ermordet wurde. So endet Petrus diese Predigt so, soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn, diesen Jesus, sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Die erschütternde Botschaft, also der Titel meines ersten Punktes, ist also, dass dieser Jesus, den die Juden von den Römern haben kreuzigen lassen, dass dieser Jesus der Retter der Welt ist, den das ganze Alte Testament ankündigt und der jetzt seinen göttlichen, seinen Heiligen Geist auf seine Kirche ausgegossen hat. Und die einzige angemessene Reaktion darauf ist Buße und Taufe, sagt Petrus. Da sprach Petrus zu ihnen, als sie ihn fragten, was sollen wir jetzt tun? Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Ja, wie vor ihm schon Johannes der Täufer zu Beginn der Geschichte des Neuen Testaments. Wie vor ihm schon Johannes der Täufer hat jetzt Petrus die Israeliten, die Juden aufgerufen, sich taufen zu lassen, Buße zu tun und sich reinigen zu lassen. Und das war auch wiederum für die Juden eigentlich etwas völlig, ja, etwas Neues. Ja, dass die Heiden schuldig waren und unschuldig waren, also alle Nicht-Juden, dass sie irgendwie eine Reinigung bedurften, dass sie sich beschneiden mussten und so weiter und so fort, das war den Juden klar. Ja, sie meinten aufgrund ihrer jüdischen Herkunft, ihrer Tradition, etwas Besseres zu sein. Und gerade an diesem Punkt, entzündet sich dann ja die Christenverfolgung. Dass die Christen jetzt diese Botschaft, dass Gott der Gott seines Volkes ist, dass sie die den Heiden bringen. Das konnten die Juden nicht hören. Deshalb haben sie sie verfolgt. Das sehen wir durch die ganze Apostelgeschichte hindurch. Also dass die Juden, die hielten sich für was Besseres, dass die Heiden sich reinigen lassen mussten, sich waschen, sich taufen lassen mussten, das war klar. Aber jetzt mussten sie feststellen, sie selbst haben die allerschlimmste Sünde begangen. Sie haben den Gesandten, den Gesalbten Gottes ermordet, den ihnen versprochenen Messias. Sie mussten Buße tun. Buße, das heißt wörtlich, könnte man das übersetzen, umdenken. Metanoia heißt das Wort im Griechischen, da ist also das Nous drin, der Verstand. Aber es ist mehr als nur umdenken. Es bedeutet, dass jemand seine bisherige Lebensweise, seinen bisherigen Lebensweg verlassen und den Weg Gottes einschlagen muss. Dazu gehört die demütige Einsicht, dass mein Leben bisher böse war, abstoßend für Gott. Dass es eine 180-Grad-Wende braucht, weil Gottes Zorngericht mich sonst treffen wird. Das war die Botschaft der Propheten des Alten Testaments, ja, dieser ganzen Bücher am Ende des Alten Testaments. Jeder einzelne von ihnen hat Israel zur Buße, zur Umkehr gerufen. Und das ist die Botschaft der Bibel an jeden Menschen. Jeder Einzelne ist in Sünde geboren, ist von Geburt an ein Götzendiener, der vor dem wahren Gott flieht und sich unentwegt selbst Götzen macht, sein eigener Gott und König sein will, selbst bestimmen will, was wahr und falsch ist, was gut und böse ist, statt Gott zu glauben und zu gehorchen. Gott will, dass wir erkennen und glauben, dass wir einen Retter brauchen und dass Jesus allein der ist, der uns vor dem zukünftigen Zorn errettet. Und dann heißt es in Vers 40 noch, mit vielen anderen Worten gab Petrus Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Das sind natürlich Worte, die auch Mose schon über Israel gebrauchte. Urteil, das schon Mose über Israel sprach. Auch die Juden damals, die Jesus ans Kreuz gebracht haben oder das zugelassen haben, nennt Petrus ein verkehrtes Geschlecht. Aus ihnen heraus müssen Menschen gerettet werden. Ja, wir gehören freilich längst nicht mehr zu dieser Generation, die die Augenzeugen Jesu, des Lebens Jesu waren. Das heißt, diese Geschichte ist sehr weit weg von uns, ja. 2000 Jahre weit weg von uns, sie holt uns nicht mehr hinterm Ofen vor. Wir verstehen gar nicht mehr die Spannungen, die da drin stecken. Sie ist bedeutungslos für Menschen des 21. Jahrhunderts, höchstens noch historisch interessant. Vor allem deshalb bedeutungslos, weil wir sie für alt, für überholt, für für überholt halten. Wer glaubt schon noch an die Auferstehung von den Toten und Himmelfahrt und die Ausgießung des Heiligen Geistes? Der britische Schriftsteller, bekannte britische Schriftsteller C.S. Lewis, der prägte den Begriff Chronological Snobbery. Das heißt, also chronological heißt chronologisch, ja, zeitlich, Snobbery heißt Dünkel. Das ist also der Dünkel, in dem man meint, weil man moderner als frühere Generationen ist, sei man heute den Alten grundsätzlich überlegen. Er schrieb, Chronological Snobbery ist die unkritische Akzeptanz des intellektuellen Klimas unserer Zeit und die Annahme, dass alles, was veraltet ist, deshalb unglaubwürdig ist. Was man stattdessen tun muss, sagt er weiter, Sie müssen herausfinden, warum es veraltet ist. Wurde es jemals widerlegt? Wenn ja, von wem, wo und wie, schlüssig? Oder ist es einfach ausgestorben, wie es eben Moden tun? Wenn letzteres der Fall ist, sagt das nichts über seine Wahrheit oder Falschheit aus. Ja, nur weil etwas modern ist, ist es nicht besser oder richtiger. Nur weil etwas alt ist, ist es nicht unwichtig, bedeutungslos oder falsch. Wenn Stolz uns hindert, zu erkennen, dass wir auf einem falschen Weg sind, dann sind wir nicht fortschrittlich, sondern Sklaven unserer Einbildung. Und in so einem Fall ist Umkehr wahrer Fortschritt. Auch wir müssen Lüge und Falschheit, die Lüge und Falschheit unseres eigenen Herzens, unserer modernen Umwelt, der Generation, dem Geschlecht, in dem wir leben, eingestehen, bekennen. Eine Generation, die den Schöpfer und Richter der Welt leugnet oder ignoriert. Wir müssen sie zurücklassen und daraus gerettet werden. Obwohl 2000 Jahre vergangen sind, bleibt die Wahrheit und die Einzigartigkeit dessen, was Petrus bezeugt, bestehen. Ja? Die Augenzeugen des Neuen Testaments sind gestorben. Aber das ganze Neue Testament ist in erster Linie Augenzeugenbericht. Augenzeugenbericht der Wahrheit und der Auferstehung Jesu. Auch gelten die übrigen Wahrheiten noch. Wir sind noch Sünder. Wir brauchen immer noch Erlösung. Ja, die Zuhörer von Petrus Predigt, die glaubten den Augenzeugen, die glaubten der Predigt des Apostels auf der Grundlage der Aussagen des Alten Testaments. Ja, sie haben verstanden, dass das Alte Testament von Jesus spricht. Dass es in Jesus Christus erfüllt wurde. Und auch wir sollen und können zuverlässig auf der gleichen Grundlage glauben. Nämlich dem Wort Gottes, das zugleich auch Bericht der Augenzeugen ist, der Augenzeugen der Auferstehung und dann auch den lebendigen Zeugen, den Christen, die bekennen, dass Jesus sie gerettet hat, dass seine Herrschaft, dass seine Wahrheit befreit. Solche Buße, sagt Petrus dann, solche Buße soll durch Taufe, also eben durch so ein Wasserbad, öffentlich bezeugt werden. Das hat Jesus seinen Jüngern selbst kurz vor seiner Himmelfahrt aufgetragen. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Wenn es jetzt hier heißt, dass sie auf den Namen Jesu getauft wurden, dann ist das sozusagen eine Kurzform, zu sagen, sie wurden auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft, der sich in Jesus Christus offenbart hat. Was bedeutet also Taufe, wenn ich getauft werde, wenn wir getauft werden, wenn ich mich taufen lasse, bezeuge ich öffentlich, dass ich von jetzt an, wie es in unserem Katechismus heißt, mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir selbst gehöre, sondern einem neuen Herrn, nämlich dem Herrn und Heiland, dem treuen Retter Jesus Christus. Ja, die Taufe ist das Siegel, ist wie so ein Stempel Gottes auf unserem Leben, dass wir sein sind. Dass wir ihm gehören, dass wir sein besonderes Eigentum, sein besonderes Eigentumsvolk sind. Ohnehin sind alle Geschöpfe und alle Menschen Gottes Eigentum, denn er ist ihr Schöpfer. Aber nur wer auf den Namen Jesu Christi getauft ist, der gehört zu seinem Bundesvolk. Und wer so zu Christus gehört, der hat Anteil empfangen an seinem Tod und seiner Auferstehung. Er wurde mit ihm eins gemacht und ist Empfänger seines Lebens und seines Geistes, der Gaben des himmlischen Vaters. Und damit komme ich zuletzt in Kürze zu meinem dritten Punkt, eine wunderbare Verheißung. Drittens eine wunderbare Verheißung. Und diese Verheißung ist ein Zweifaches, nämlich die Vergebung der Sünden und die Gabe des Heiligen Geistes. Die Vergebung der Sünden und die Gabe des Heiligen Geistes. Wer so zu Jesus Christus gehört, dem verheißt Gott die Vergebung der Sünden. Ja, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Die Taufe, die wendet unseren Blick ab von uns selbst. Sie wäscht das alte Leben weg und richtet unseren Blick auf Jesus Christus, der für die Sünde seines Volkes, seines weltweiten Volkes litt und bezahlt hat. Doch eben, dass Jesus gestorben ist, dass Jesus ermordet wurde durch die Hand der Römer, das war kein Unfall, kein Strich durch Gottes Rechnung, sondern gerade dadurch erwirkte er die Errettung von Sündern dort am Kreuz. Gerade dort wurde er zu einem König, der Frieden bringt. Wer getauft ist, der gehört zum Reich Gottes, zur neuen Schöpfung. Er empfängt mit der Taufe die Gabe des Heiligen Geistes. Dort tauchen wir ein, in der Taufe sozusagen, in den Tod und die Auferstehung Jesu, in sein Leben. Und wir empfangen den Heiligen Geist, der dann in unserem Leben das Muster des Lebens Jesu sozusagen reproduziert. Das, was der Geist im Leben Jesu getan hat, das wird er auch in unserem Leben tun. Wenn du also zu Jesus umkehrst und an ihn glaubst, egal wer du warst, egal was du getan hast, egal was deine Geschichte ist, was deine Sünden waren, empfängst du eine neue Identität. Ja, du bist in Christus. Du bist ein Kind des himmlischen Vaters und Träger seines Geistes. Und über jeden Christen wird ausgerufen, ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden im Namen des Herrn Jesus Christus, im Geist unseres Gottes. Abgewaschen, das steht natürlich für die Taufe. Das ist die Wahrheit über dich, über jeden Getauften. Dieser Wahrheit sollen wir nachglauben, dass unsere Taufe das Versprechen, die Verheißung Gottes versiegelt, dass er uns unsere Sünde vergibt und dass er uns den Geist des neuen Lebens, des ewigen Lebens schenkt. Täglich erfahren wir, wenn wir an unsere Taufe denken, wer wir wirklich sind, wer wir vor Gott sind, wie Gott uns sieht. Nämlich, er sieht uns an in Jesus Christus, mit ihm gestorben, mit ihm auferstanden. Und dabei geht es natürlich nicht nur um ein Ritual, ja. Es geht nicht nur um Rituale, sondern wie schon deutlich wird, es geht um Buße und dann später Glauben. Ja, Buße und Glauben sind immer wie die zwei Seiten einer Medaille. Später werden die gleichen Leute, Vers 44, als die Gläubigen bezeichnet. Ja, es geht um Buße und Glauben, um die Hinwendung zu Gott und ein neues Leben in der Kraft seines Heiligen Geistes. Dieses neue Leben ist dann natürlich ein Leben nach dem Willen und den Geboten Gottes. Es ist ein Leben in seiner Gemeinde, so heißt es dann in Vers 42. Und sie, die da getauft wurden, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Ja, wer getauft wird, der lebt in der Gemeinde, der gehört zur Gemeinde. Bis dahin, dass dann die Gemeinde schon relativ bald verfolgt wurde. Dass sie an Jesus Christus glauben und ihn bekennen. Der Lehrer unseres Ältesten in der Schule, der hat kürzlich in der Klasse gefragt, wer getauft sei, weil das Wort Taufe wohl irgendwie im Deutschunterricht vorkam. Und das waren wohl viele, meinte Johann, viele, die sich da gemeldet haben, dass sie getauft sind. Heute In Deutschland leben wir immer noch mit so etwas wie Volkskirche und Kulturprotestantismus oder Kulturchristentum, eine Situation, die damals eigentlich undenkbar war. Ja? Damals war die Taufe ein großer Schritt. Für die Juden bedeutete, die schon beschnitten waren, die schon zum Volk Gottes gehörten, bedeutete sie sozusagen in eine neue Gemeinschaft einzutreten, in die Gemeinschaft von Christus. Taufe bedeutete neues Leben, konnte in Verfolgung münden. Heute ist Taufe ja so eine Art Kulturgut geworden, eher ein Ritual ohne Glauben, ohne Leben in der Kirche. Aber so wie Juden durch die Taufe in das Volk Gottes aufgenommen wurden und umgekehrt sind, so können auch getaufte Menschen, für die ihre Taufe vielleicht kaum noch Bedeutung hat, Buße tun und sich unter ihre Taufe stellen oder, wie Luther gesagt hat, in sie hineinkriechen und in ihrer Taufe sich vor Gott demütigen und den Zuspruch der Sündenvergebung empfangen. Das sollen wir tun. Und um jetzt zur Taufe von Alice zu kommen, wir lesen hier, dass getauft wurde aufgrund der Verheißung, denn euch, so sagt es der Apostel Petrus, gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Ja, als Eltern von Alice ist es eure Aufgabe, dass ihr euch selbst mitsamt euren Kindern unter die Herrschaft Jesu stellt. Und dass ihr dann auch unter seiner Herrschaft und als sein Volk, als die, die zu ihm gehören, die Vergebung, die Zusage der Vergebung eurer Sünden und die Gabe des Heiligen Geistes, das Versprechen der Gabe des Heiligen Geistes empfangt. In der Taufe tut ihr das für Alice, dass ihr sie unter seine Herrschaft, unter die Herrschaft Jesu bringt. Und das soll dann auch eure tägliche, muss unsere tägliche Praxis sein als Eltern von Kindern. Dass wir täglich uns unter die Herrschaft Jesu stellen. Für Eltern heißt das, dass sie auch mit ihren Kindern unter die Herrschaft des Herrn kommen. Dass wir uns in Gottes Furcht dem Herrn unterwerfen. Und dass wir zusammen, dass Eltern und Kinder zusammen vor den Thron Gottes kommen. Dass weder die Eltern auf dem Thron sitzen, noch die Kinder, sondern dass Eltern und Kinder zusammen vor dem Thron Gottes knien. Die gemeinsame Ausrichtung von Eltern und Kindern auf Gott in Gottesfurcht, das führt zu einer gesunden Beziehung von Eltern und Kindern, wo weder Eltern über ihre Kinder herrschen, noch Kinder zu kleinen Herrschern über ihre Eltern werden. Ja, die Furcht Gottes ist das Herzstück einer gesunden Familie. Und Kinder lernen, Gott zu fürchten, indem sie seine Gerechtigkeit mehr lieben als ihre Wünsche, als den kurzfristigen Genuss der Sünde. Ja, als das, was wir eben jetzt gerade mal wieder unbedingt haben wollen. Dass wir ihn und seinen Willen und seine Gerechtigkeit mehr lieben. Gott mehr zu lieben als Eltern und Kinder, das muss demnach die Grundlage einer gesunden Liebe zu Eltern und Kindern bilden. Noch einmal, Gott mehr zu lieben als Eltern und Kinder, das ist die Grundlage einer gesunden Liebe von Eltern zu Kindern und von Kindern zu Eltern. Und ich will abschließen diese Predigt mit einem Zitat aus dem Titusbrief. Da heißt es, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter. Damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Amen. Lass uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir für dein Wort, für die Geschichte der Kirche, die Geburtsstunde der Kirche, über die wir nachgedacht haben. Herr, wir danken dir, dass du deine Kirche, dein Reich gebaut hast bis hierher zu uns, nach Hannover und um die ganze Welt herum. Wir danken dir, dass du uns hineingenommen hast, eingegliedert hast in dein Reich, dass du das getan hast, auch indem du uns das Zeichen der Taufe gegeben hast. Herr, hilf doch, dass dieses Zeichen, dass wir zu dir gehören, in unserem Leben nichts Äußerliches bleibt, sondern dass wir verstehen, was es bedeutet, dass wir nämlich nicht mehr länger uns selbst gehören, nicht mehr länger verloren sind darin, dass wir unsere eigenen Götter sein wollen, sondern dass wir dem Herrn Jesus Christus gehören, dass wir ihm dienen, ihm folgen, ihm, der uns erlöst und errettet hat am Kreuz von Golgatha, der neues Leben gewonnen hat, das nicht durch den Tod verschlungen wird, als er auferstanden ist von den Toten. Und dass wir all das haben durch die Gabe, in der Gabe des Heiligen Geistes. Herr, lass uns das mehr verstehen und lass uns so unsere Taufe auch, dass auch die Großen ihre Taufe wieder mit neuer Freude, mit Dankbarkeit aufgreifen und sich daran erinnern, dass wir deine getauften Kinder sind. In Jesu Namen. Amen.